my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen bei Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 26. Juni. Am Mikrofon ist Miro Ruff. Zunächst die Themenübersicht. Stromtrasse. Wie verhalten sich die Grünen zu einer neu zu bebauenden Stromtrasse bei Kupferzell im Landkreis Schwäbisch Hall? Dazu hat Arlin Kinzi die Grünen-Abgeordnete im Stuttgarter Landtag, Jutta Niemann, befragt. Und NSU-Prozess auf der Zielgeraden. Nach beinahe 300 Verhandlungstagen berichtet Fritz Burschel Aktuelles vom Prozess aus München. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart. Der für das Milliardenprojekt Stuttgart 21 verantwortliche Bahnvorstand Volker Käfer verlässt das sinkende Bahnschiff, weil die Kosten explodieren und der Zeitplan außer Kontrolle gerät. Genauso wie es die Bürgerinitiativen und kritischen Ingenieure 2011 vorhergesagt hatten. Die Verantwortung liegt weiterhin beim Bahnvorstand um Rüdiger Grube und der Bundesregierung in Berlin, die bisher alle Warnungen in den Wind schlugen. Nicht nur vor den von den Steuerbürgern zu bezahlenden Mehrkosten wurde gewarnt, sondern auch vor ungelösten technischen Fragen wie Brandschutz, steile Gleisneigung und beim Tunnelbau. Nach Auffassung der kritischen Experten der Stuttgart 21-Gegner ist ein Ausstieg immer noch die bessere und billigere Alternative, denn das Verkehrsplanungsbüro Viereck Rössler beziffert die Ausstiegskosten auf 2 Milliarden Euro. Der Weiterbau würde mindestens 9,8 Milliarden Euro kosten. Deutsche Bahn und Käfer hatten bisher mehrfach den Kostendeckel erhöht. Statt ursprünglich 4,5 Milliarden auf nunmehr 6,8 Milliarden Euro. Das Land weigert sich laut Verkehrsminister Winfried Herrmann Grüne, mehr als die zugesagten 930 Millionen Euro zu bezahlen. Der Sprecher des Verkehrsbündnisses gegen Stuttgart 21, Dr. Eisenhard von Löper, warf den Regierungen in Berlin und Stuttgart Versagen vor. Er sagte in seiner Rede am 20. Juni in Stuttgart, kein Bahnvorstand könne Stuttgart 21 retten, denn das sei keine Personalfrage, sondern ein Systemproblem. Er warb für eine kombinierte Lösung unter den Erhalt des Kopfbahnhofs. Die 327. Montagsdemo startet am 27. Juni um 18 Uhr auf dem Schlossplatz. Weitere Informationen dazu auf kopfbahnhof-21.de. Stetten. Beim Bundeswehrtag am Standort Stetten am Kalten Markt sollen laut Südwestpresse Handfeuerwaffen in Kinderhände gelangt sein. Dies haben mehrere Friedensaktivisten bezeugt. Die Fotos der Deutschen Friedensgesellschaft zeigen Kinder, die mit der Maschinenpistole, einer Pistole oder dem G36-Gewehr hantieren. Der Vorwurf trifft die CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die mit ihrer offensiven Militärwerbung bei Jugendlichen mehrfach in die Kritik geriet. Nachträglich ordnete sie an, zukünftig keine Handfeuerwaffen mehr zum Anfassen zu zeigen. Der Standortälteste Friedrich verwahrte sich gegen die Vorwürfe. Es sei Schuld der Eltern gewesen, die das Kriegsgerät ihren Kindern gegeben haben. Es sei angesichts des starken Andrangs von 12.000 Besuchern gegen den Willen der Bundeswehr geschehen, dass Kleinwaffen in die Hände von Minderjährigen gelangt seien. Auf der Internetseite der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner werden Fotos vom Bundeswehrtag gezeigt und Augenzeugen widersprechen der Darstellung der Bundeswehr. Dort wird auch kritisiert, dass bei einem anderen Bundeswehrtag Kinder auf Panzern spazieren fahren durften. Kriegsfahrzeuge seien aber keine Spielgeräte, so die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner. Meschstetten. Vor einem Jahr hatte sich die NPD darum bemüht, in Meschstetten, wo bekanntlich eine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge existiert, demonstrativ den verwaisten Gasthof Waldhorn zu erwerben. Josef Otto Freudenreich berichtet nun in der Kontextwochenzeitung, dass dort nun junge Flüchtlinge eingezogen sind. Das Diaspora-Haus Biedenhausen hat das Haus zu einer Hilfseinrichtung umfunktioniert. CDU-Landrat Pauli zeigte sich dankbar dafür, dass dort junge Syrer und Afghanen Zuflucht gefunden haben. Er stattete ihnen auch einen Besuch ab. Viele Fluchtwege kreuzen sich im ehemaligen Restaurant und den Gästezimmern, wo Issam, Mohammed, Ali und die anderen insgesamt 9 unbegleiteten Flüchtlinge unter 18 Jahren nun ein neues Leben beginnen. Die Pädagogik an einem sicheren Ort, so die Amtssprache, kann nun die Vergangenheit aufarbeiten und die Voraussetzungen für eine Zukunft in Frieden und Freiheit schaffen. Geregelt sind nach dem Aufstehen um 6 Uhr der Schulbesuch, ab 14 Uhr die Hausaufgabenbetreuung, das gemeinsame Abendessen um 6:30 und die Bettgehzeit. Direktor Jaus vom Diaspora-Haus, der das Gebäude erworben hatte, ist sich der gesellschaftlichen Symbolik wohl bewusst. Er glaubt aber fest an ein gutes Gelingen dieses besonderen Hilfsprojektes, das von vielen Seiten unterstützt wird. Soweit die Nachrichten bei Fokus Südwest, geschrieben von Hans A. Gräf. Nach etwas Musik geht es weiter zum Thema Stromtrassenbau im Landkreis Schwäbisch Hall. Die zu bebauende Stromtrasse von Kupferzell nahe Roth am See wird derzeit im Landkreis Schwäbisch Hall heiß diskutiert. Landrat Gerhard Bauer wünscht sich eine Erd- statt eine Freileitung. Martin Zorzi vom Haller Umweltzentrum hat die Freileitung durchs Jagsttal bei Bechlingen stark kritisiert. Besonders die Grünen sind bei diesem Thema gespalten. Ein Ausbau des Stromnetzes ist gerade angesichts der Umstellung auf 100% erneuerbare Energien dringend nötig, aber gerade Freileitungen sind in puncto Umweltschutz nicht immer die beste Lösung. Erdkabel ebenso wenig. Aline Kinsey hat darüber für Fokus Südwest mit der grünen Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Schwäbisch Hall, Jutta Niemann, gesprochen. Sie ist in ihrer Fraktion im Stuttgarter Landtag unter anderem für die Energiepolitik zuständig.
Frau Niemann, seit über 2 Jahren wird nun schon überlegt, geplant und gestritten, wie sich das Projekt der Stromtrasse von Kupferzell nach Roth am See am besten umsetzen lässt. Der Ausbau ist notwendig, weil das Stromnetz schon jetzt an seine Belastungsgrenzen stößt. Wie ist denn der derzeitige Stand der Planung?
Soweit ich weiß, ist der Stand so, dass es ein Beteiligungsverfahren gab von Verbänden, Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Und das Ergebnis, was da jetzt verhandelt wurde, was da rauskam, wird jetzt ein Planfeststellungsantrag, glaube ich, gestellt.
Es gab insgesamt 15 mögliche Wege für diese Stromtrasse. Die ENBW-Tochter Netze BW hat im April jetzt seinen Favoriten vorgestellt, und zwar den Weg F2. Der verläuft zwischen Langenburg und Gerabronn und überquert bei Bechlingen die Jagst. Was halten Sie von diesem Korridor?
Also nach meinen Informationen ist es, glaube ich, nicht der beste Korridor. Soweit ich weiß, waren im Verfahren andere Vorschläge, die eben gerade die Querung des Jagsttals ist natürlich ein großer Einschnitt da in das Landschaftsbild, in den Naturschutz, dass es da verträglichere Varianten gegeben hat. Ich glaube, dass man da eigentlich noch mehr Trassen genauer prüfen sollte als jetzt genau die.
Ja, es gab unter anderem auch einen Alternativvorschlag von Herrn Zorzi vom Umweltzentrum hier in Schwäbisch Hall. Hätten Sie den besser gefunden?
Im Detail kann ich das nicht sagen, ob das besser ist oder nicht, aber ich denke, geprüft werden sollten alle, weil es ja ganz unterschiedliche Belange sind, die da mit beachtet werden müssen. Eben zum einen, wer da in der Nähe wohnt, der Naturschutz, Artenschutz, Kosten sind natürlich auch an irgendeiner Stelle zu berücksichtigen. Also ich denke, man sollte das einfach prüfen und dann muss da transparent abgewogen werden, was die bessere Trasse ist. Aber man sollte keine von vornherein ausschließen.
Mhm. In Ihrem Profil der Landtagsfraktion ist die Energiepolitik ja als auch Ihr Schwerpunkt aufgelistet. Das heißt dort, Sie wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Das ist dann ein klares Ja zum Bau von solchen Stromtrassen?
Vom Prinzip her ja. Ich denke, man muss dann schon immer genau gucken, wie ist der aktuelle Bedarf. Also der hängt ja sehr stark davon ab, wie stark die erneuerbaren Energien ausgebaut werden, was eben im Norden, was im Süden ist, was in welchen Bereichen dann an Energie zur Verfügung steht. Man muss gucken, wie es mit den Speichern vorangeht. Man muss gucken, wie es mit den intelligenten Netzen vorangeht. Und da muss man immer gucken, wie ist der tatsächliche Bedarf vom Ausbau und das dann auch immer nachsteuern. Aber vom Grundsatz her müssen wir die Netze ausbauen, damit wir die Erneuerbaren auch wirklich dann von jeder Stelle an jeder Stelle transportieren können und die Netzsicherheit auch bleibt.
Stehen Sie da als Grünen-Politikerin dann eigentlich auch im Konflikt? Also zum einen sollen die regenerativen Energien ausgebaut werden, aber man will ja auch nicht zu sehr in die Natur eingreifen. Wo ist da der Schwerpunkt zwischen Umweltschutz und Naturschutz?
Also ich glaube, das Ziel, die Energiewende zu schaffen, die steht im Prinzip über allem, weil wenn wir die nicht schaffen, dann ist eben mit Umwelt- und Naturschutz sowieso nicht mehr viel, wenn der Klimawandel weitergeht. Von daher muss man dann immer die saubere Abwägung finden zwischen Energiewende, ja, und wir brauchen den Umstieg komplett weg von der Kohle, langfristig auch vom Gas, Atom sowieso, und dann zu gucken, was ist aber dann die beste, eben auch um Naturschutz und Artenschutzbelange und sowas zu berücksichtigen.
Also überwiegt dann die globale Sorge gegenüber dem örtlichen Eingreifen durch die geplanten Baumaßnahmen?
Genau, das müssen wir einfach schaffen. Und da ist dann manchmal das globale Ziel wichtiger, als ob jetzt ein Windrad vielleicht dann doch eben mal im Gebiet steht, was vielleicht ein bisschen sensibel ist oder wo einzelne Belange nicht ganz berücksichtigt werden können oder eben auch mal eine Stromtrasse doch auch durch ein sensibles Tal geführt werden muss. Aber das muss sauber abgewogen werden, das muss transparent abgewogen werden. Da muss man alle Möglichkeiten mit einbeziehen, ja.
Eine solche Starkstromleitung hat ja aber nicht nur Auswirkungen auf die Natur, sondern auch auf die Tierwelt und die gesundheitlichen Risiken für den Menschen sind natürlich auch da. Wie sieht dahingehend die Planung momentan aus bei der Stromtrasse von Kupferzell nach Rot am See?
Genau, die elektromagnetischen Felder, die da entstehen, die sind da bekannt, sodass man da über Abstandsregelung dafür sorgen muss, dass Menschen da nicht beeinträchtigt werden. Bei Freileitungen muss man sicherlich gucken, gerade wenn Täler überspannt werden würden, dass Vögel da nicht, dass man da nicht in den Bereich kommt, wo Vögel dann da leicht reinfliegen, die einfach nicht nach oben gucken, wenn sie sich bewegen. Und wenn es um Erdkabel geht, geht es natürlich auch ganz klar um Biotope und irgendwas, die da nicht zerstört werden dürfen oder wo man eben gucken muss, was man bewirken würde, wenn man da den Boden so massiv umgräbt.
Wo Sie gerade schon das Thema Freileitung und Erdleitung ansprechen. Viele der vom Bau betroffenen Gemeinden haben schon lautstark protestiert, vor allem gegen eine Freileitung. Am Anfang Mai hat auch Landrat Gerhard Bauer einen Brief an unseren Ministerpräsidenten geschickt, in dem er ein Erdkabel fordert. Wie stehen Sie zum Thema Frei- oder Erdleitung?
Ich finde es gut, dass inzwischen jetzt eben auch die Erdkabel mit untersucht werden, dass da nicht mehr Freileiter und automatisch die bessere oder den Vorrang haben. Aber trotzdem ist es eben, wie ich ja eben schon gesagt habe, nicht automatisch die bessere Lösung, wenn man Erdkabel verlegt, weil da einfach dann im Boden der Eingriff massiv ist und deshalb man da einfach auch an jeder Stelle abwägen muss, was ist jetzt da für Mensch, Tier, Umwelt die bessere Lösung.
Alles klar. Vielleicht noch zum Abschluss. Es wird ganz viel diskutiert und geplant und berichtet. Wissen Sie, wie es jetzt konkret weitergeht mit der Stromtrasse?
Wir haben versucht, bei Transnet da Informationen mitzubekommen, wie jetzt genau der Stand ist, und wissen das aber jetzt noch nicht. Ich werde mich da weiter erkundigen und hören, wie es weitergeht.
Soweit Jutta Niemann, die Grünen-Abgeordnete im Stuttgarter Landtag, über die neu zu bebauende Stromtrasse von Kupferzell im Landkreis Schwäbisch Hall. Fokus Südwest, das Infomagazin auf Radio Störfunk. Jetzt zu einem Thema, das sich geografisch außerhalb der baden-württembergischen Landesgrenzen abspielt. Die Rede ist vom NSU-Prozess in München. Obwohl sich die Beweisaufnahme dort nach 290 Verhandlungstagen allmählich dem Ende zuneigt, waren die letzten Verhandlungstage offenbar recht interessant. Denn es waren nochmals Zeugen geladen, die man dort bereits schon mal gesehen bzw. gehört hatte. Prozessbeobachter Fritz Burschel von Radio Lotte berichtete am 17. Juni über das Geschehen in München.
Ja, das Thema Waffenbeschaffung ist wohl immer noch nicht abgehakt. In dieser Woche war der Maskenmann wieder im Gerichtssaal, der V-Mann-Führer von Carsten Schepanski alias Piatto, der schon mehrmals maskiert in den Zeugenstand trat und dort wohl auch ziemlich unflätig auftrat. War es denn diesmal genauso?
Von der Vermummung her auf jeden Fall. Also der stopft sich dann immer mit, weiß ich nicht, Kissenstoff aus, damit er dicker aussieht und hat eine Perücke auf und zieht sich die Kapuze vom Hoodie übers Gesicht. Also das ist schon ein bizarrer Anblick, wenn man sich vor Augen führt, dass es ein gut besoldeter Staatsbeamter ist, der hier befragt wird. Gebracht hat das Ganze wieder nichts. Also das hat der hat sich wirklich wieder komplett hinter Erinnerungslücken verschanzt, hat gesagt, er kann sich nicht erinnern. Worum es geht, ist tatsächlich ein Ereignis im Jahr 1998. Da kann man sicher Erinnerungslücken ins Feld führen, aber keine Komplettamnesie. Also es geht vor allen Dingen um eine im Grunde genommen kardinale Frage in diesem ganzen Verfahren, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Es gibt ja eine Meldung des brandenburgischen V-Mannes, also eines Informanten aus der Nazi-Szene, des berühmten Piatto, Carsten Schipanski. Also Piatto ist sein Dienstname gewesen und der hat 1998, also kurz nachdem die drei aus Jena in den sogenannten Untergrund gegangen sind, hat er gemeldet, die drei untergetauchten Skinheads sind in Chemnitz und wollen sich eine Waffe beschaffen, um weitere Überfälle zu begehen. Also, es wird hier vermeldet von einem Informanten aus der Szene, es werden Waffen besorgt und es werden weitere Überfälle, also es haben schon Überfälle stattgefunden und es werden weitere stattfinden. Und diese sehr brisante Meldung hat der pflichtgemäß abgeliefert. Und was sich dann zwischen den Verfassungsschutzbehörden Sachsen, Thüringen und Brandenburg abgespielt hat, da gab es ein Treffen irgendwann im September 1998 und da ist es genau um diese Aussage gegangen. Und es ist offensichtlich so, dass das brandenburgische Verfassungsschutzamt verhindert hat, dass aus dieser Meldung des V-Mannes eine Maßnahme der Ermittlungsbehörden werden konnte. Das heißt also Überwachung, Festnahme, Abhören und diese ganzen Geschichten. Das heißt also, wäre in diesem Jahr, das seit 98, diesem Hinweis nachgegangen worden, wäre möglicherweise ein Waffenkauf verhindert worden. Es hätten die drei aufgespürt werden können. Es hätten mehrere oder vielleicht sogar alle Verbrechen verhindert werden können, die dann vom NSU begangen wurden. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach nicht glaubwürdig, dass der verantwortliche V-Mann-Führer Reinhard Görlitz, der gestern vermummt im Gerichtssaal war, davon keine Ahnung mehr hatte. Diese Meldung war so brisant, dass damals die beiden Vertreter des thüringischen Verfassungsschutzes noch am selben Tag, im September, wie gesagt, 1998, zum Chef des thüringischen Landeskriminalamts gefahren sind und gesagt haben, hey, guck mal, da ist hier diese Meldung, da werden Waffen besorgt, da sind Banküberfälle oder Überfälle geplant und schon ausgeführt worden, weil sie so verzweifelt waren, im Grunde, dass der Brandenburger Verfassungsschutz da so gemauert hat. Und daraus ergibt sich, und das sagen auch etliche von den Nebenklagevertretern, einfach eine Mitverantwortung mindestens dieser drei Verfassungsschutzbehörden daran, dass der NSU sich weiterentwickeln und entfalten und dann eben seine Verbrechen begehen konnte. Ein brisantes Thema, der Zeuge hat dazu nichts beigetragen.
Möglicherweise hat hier ein anderer Zeuge so ein bisschen zur Wahrheitsfindung beigetragen, und zwar ein Berliner Ermittler, der wohl kurz zuvor ausgesagt hat. Worum ging es denn dabei?
Ja gut, also der war auch vor allen Dingen Reinhard Görlitz, also dem V-Mann-Führer aus Brandenburg, vorgeschaltet, weil man sich von ihm erhofft hat, etwas über eine andere dicke Katze aus diesem Blood and Honor Nazi-Umfeld zu gewinnen, nämlich über einen Mann namens Jan Werner. Und der soll angeblich bei Carsten Schipanski, den ich vorher erwähnt habe, diesem V-Mann aus der Nazi-Szene, Waffen angefragt haben. Und da gibt es diese ganz berühmte SMS, was ist mit dem Bums, also wo es wohl darum ging, hast du die Waffen besorgen können, die dieser geschickt haben soll. Und um aufzuklären, welche Rolle Jan Werner spielte, ist dieser Berliner Ermittler vorgeladen worden. als Zeuge und hat sich also, als er nach seinem Alter gefragt wurde, als erstes gesagt, 59 laut meinem letzten Urlaubsantrag. Und ich glaube, in dieser Bemerkung steckte schon seine Unlust drin. Er hätte viel lieber Urlaub gemacht, als vor Gericht auszusagen. Er hat nochmal von Urlaub gesprochen und von Privatleben. Er war sehr zäh. Er hat keinerlei sachdienliche Hinweise geben können, hat dann irgendwie gesagt, er hat so und so viele Mordfälle pro Jahr zu bearbeiten. Da kann er sich nicht an einen einzelnen 1998, ein Ermittlungsverfahren 98 erinnern. Da ging es übrigens nicht um einen Mord, sondern um Lanzer, die berühmte Nazi-Band, die als kriminelle Vereinigung verboten worden ist. Und in diesem Ermittlungsverfahren wiederum spielte Jan Werner eine Rolle. Aber gebracht hat uns das zur Aufhellung genau der Frage, hat dieser Jan Werner bei Carsten Schepanski Waffen bestellt oder nicht? Gar nichts. Der Mann war eine sinnlose Zeitinvestition.
Dann kommen wir nochmal zu einem anderen Themenstrang, wenn man so will. Und zwar auf die Anträge der Nebenklageanwälte. Die sind ja in letzter Zeit reihenweise abgeschmettert worden. Jetzt hat sich Richter Götzl wohl mal ein bisschen mehr Zeit genommen, diese Ablehnung auch ausführlich zu begründen. Ist das wirklich so gewesen?
Ja, das ist so gewesen. Also man muss das vielleicht auch nochmal erklären, wie das läuft. Also wir erinnern uns an die Geschichte mit Ralf Marschner. Das ist wiederum ein V-Mann aus Zwickau, der angeblich in den Jahren 2001 ungefähr Uwe Mundlos bei sich im Baugeschäft beschäftigt haben soll. Und zu diesem neu aufgetauchten Spieler quasi im NSU-Komplex, also neu war der nicht, aber welche Rolle er dort gespielt hat, ist erst jüngst aufgedeckt worden. Und dazu gab es einen Beweisantrag der Nebenklage, einen sehr ausführlichen. Und der ist zum wirklich Schrecken eigentlich aller vollkommen abgeschmettert worden. Gegen diesen Ablehnungsbeschluss des Senats in München hat nun die Nebenklage eine sogenannte Gegenvorstellung vorgebracht, eine sehr ausführliche und eigentlich die Fassungslosigkeit auch nochmal formulierende. Also Fassungslosigkeit in dem Sinne, dass hier eine Figur aufgetaucht ist, die in der Frühzeit des mordenden NSU, also zu einem Zeitpunkt, als bereits Morde stattgefunden haben, den NSU, also Leute aus dem NSU beschäftigt haben sollen, möglicherweise sogar auch noch Beate Zschäpe in einem seiner Läden. Und das soll nun keinerlei Relevanz mehr für die Aufklärungsfragen des Gerichts haben, dass diese Fassungslosigkeit wurde ausgedrückt und es wurde mit sehr deutlichen Worten signalisiert, dass das ja wohl die Aufkündigung des Aufklärungsversprechens der Kanzlerin unter anderem gewesen sei. Und nun reagiert das Gericht mit erneuten Stellungnahmen quasi zu diesen Gegenvorstellungen. Und da ging es jetzt nicht um den Marschner-Antrag gestern, aber um 3, 4 andere. Da geht es auch unter anderem um Schepanski. Da geht es um Reinhard Görlitz, der ja dann gestern auch vernommen worden ist. Und in diesen Ablehnungsbestätigungsbeschlüssen des Gerichts wird nochmal ganz deutlich gesagt, nichts mehr. Jetzt diese ganzen Seitenstränge mit Verantwortung des Staates und so weiter und so weiter, das wird hier nicht weiter verfolgt, weil es mit der Anklage gegen die 5 Leute in München einfach nichts zu tun hat. Keinen tatsächlichen Zusammenhang, so behauptet das Gericht hat. Und darüber herrscht eigentlich ziemliches Entsetzen, wobei die Linie des Gerichts sich geändert hat. Man tatsächlich, glaube ich, habe es auch hier schon mal gesagt, einfach eine Wende zu beobachten ist. Die wollen zum Schluss kommen, die wollen zum Schluss der Beweisaufnahme kommen, machen jetzt ganz, ganz eng auf Strafprozessordnung und Engführung und Beschleunigung. Und wir müssen nur das bearbeiten und aufklären, was wirklich unmittelbar mit den Angeklagten zu tun hat. Und damit ist absehbar, dass die vergeblichen Versuche der Nebenklage, die Mitverantwortung des Staates aufzuklären, vergeblich bleiben werden.
Soweit der Überblick vom 17. Juni zum NSU-Prozess von Fritz Burschel. Er ist Prozessbeobachter vor Ort in München für Radio Lotte aus Weimar. Das Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 26. Juni. Redaktion und Moderation Hans Agreff und Miro Ruff. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.